Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
In irgendeiner Sitzung gab es mal so einen Spitzname. Daniel wäre Digi Daniel, weil er in allen Formaten immer ganz vorne dabei ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin auch schon abgehangen. Gerade wenn es jetzt um KI geht, die Frage, was da für Möglichkeiten sind, was heißt das für unsere Arbeitsplätze. Und ich bin froh, dass ich mit Nico, den ich in den letzten Jahren immer wieder mal getroffen habe und wir uns intensiv ausgetauscht haben zu, wie steht die Wirtschaft da, was müssten wir tun, wie müssen wir gucken, dass wir wieder nach vorne kommen, hier ihn im Podcast hatte und glaube, spannend, mal einen ganz anderen Blick zu sehen, wie man auch auf die IG Metall guckt, wie man auf unsere Betriebe guckt und wie wir nach vorne raus einfach Zukunft gestalten müssen. Ich fand es spannend, ich hoffe ihr auch. Viel Spaß. Wenn über KI, künstliche Intelligenz, gesprochen wird, dann geht es oft um Effizienz, Kosten, Wettbewerbsfähigkeit, Zukunft. Wir kennen alle diese Spielereien, aber wir wollen natürlich als IG Metall auch den Blick auf, was heißt KI für gute Arbeit, was heißt es für Innovationen, was heißt es für Zukunft. Und KI ist kein Naturereignis, sie wird gestaltet und darüber wollen wir reden. Und ich bin froh, dass wir heute jemanden haben, der gar nicht aus der IG Metall kommt, weil wir auch vielleicht mal diesen Blick von außen brauchen. Und ich habe Nico Luma hier. Nico, schön, dass du da bist.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Nico und ich haben uns immer wieder mal in den letzten Jahren getroffen, oft wild diskutiert und debattiert über das, was wir machen müssten und zuletzt auch über das Thema KI. Und dann haben wir gesagt, du, reicht nicht, dass ich das sozusagen mal mit dir bewege, sondern mich wird das auch interessieren, was unsere Hörerinnen, unsere Kolleginnen und Kollegen dazu sagen. Und deswegen bin ich froh, dass du hier in unseren Podcast reinkommst. Aber du bist ja jetzt nicht der IG Metaller im Moment. Deswegen kannst du noch mal zwei Worte zu dir selber sagen. Wir haben ja eben schon gesagt, KI spinnt ja manchmal, hat es dir neue Jobs gegeben. Aber wenn du sagen würdest, das ist mein Job, wie würdest du ihn gerade beschreiben?
Ja, ich habe diese Frage befürchtet. Also ich kümmere mich eigentlich seit 25 Jahren um digitale Innovation, in aller Regel Startup-getriebene digitale Innovation. Ich finde es extrem spannend, wenn neue Sachen passieren und ich versuche immer herauszufinden, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen, was bedeutet das für die Gesellschaft. Ich habe vor 12 Jahren oder so zusammen mit Lars Klingbeil den Verein D64, Zentrum für digitalen Fortschritt, entwickelt oder gegründet, weil wir eine Art Think Tank haben wollten, der von bottom-up, also mit vielen, vielen Mitgliederinnen, einfach Ideen entwickelt und guckt, was wir machen können und nicht immer nur guckt, was man verhindern muss, sondern auch mal gestalterisch nach vorne geht. Und ich habe ein Unternehmen, was es jetzt seit über 10 Jahren gibt, das angefangen hat als ein Accelerator, um Innovationen in die Medienbranche
anzubringen. Accelerator heißt sozusagen, ihr unterstützt neue und versucht die sozusagen nach vorne zu schieben.
Wir hatten da zwei Fonds von also wo Geld drin war von Verlagen und Agenturen in Deutschland und Österreich und haben dann in ganz Europa und Israel nach Startups geguckt, die was Innovatives machen, was der Branche helfen könnte. Und dann haben wir die eingeladen, nach Hamburg zu kommen, um hier mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und diese Art der Acceleration, wie man sie vor 10 Jahren gemacht hat, die würde ich heutzutage nicht mehr so machen. Deswegen haben wir auch unser Geschäftsmodell geändert und beraten jetzt Unternehmen bei digitalen Fragestellungen, also immer die Fragestellung, was kann ich eigentlich machen, wo passt ein Startup rein, damit wir schneller zum Ziel kommen, wie kann man Hypothesen abklopfen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite helfen wir Startups dabei, Geld zu finden, also Finanzierung hinzubekommen, aber auch Anschluss zu finden an größere Unternehmen, um ihre Produkte, Dienstleistungen zu verkaufen.
Aber wäre das zu übergriffig, wenn ich das so auch zusammenfasse, dass neben dem, was du gerade gesagt hast, was ich sag mal der Business-Teil ist, du auch immer sozusagen in deinem Kopf hattest, was heißt das eigentlich für Entwicklung von Gesellschaft, was heißt das auch für, wie kommen wir als Gesellschaft damit nach vorne raus besser? Also dass es dir eigentlich nicht nur egal ist, Geld verdienen und neue schicke Sachen machen, sondern schon zu gucken, es soll auch irgendwie nicht nur dem Einzelnen, sondern allen auch helfen. Ist das eine richtige Verbindung auch, warum du zum Beispiel in meinem Podcast sitzt und nicht irgendwo anders auf der Arbeit? Arbeitgeber-Podcast-Seite.
Ja, das ist natürlich so eine mir inhärente Schizophrenie. Also ich bin eben zum einen Unternehmer, zum anderen aber eben auch Sozi. Und natürlich interessiert es mich, wie Technologie sich auf die Gesellschaft auswirkt. Und das ist ein Thema, ich meine, wir reden jetzt zum Beispiel über digitale Souveränität. Ja? Ich habe vor 30 Jahren angefangen, mit Linux zu arbeiten. Da hat keiner verstanden, warum das irgendwie relevant ist. Mittlerweile hat man verstanden, wir überweisen als Staat jedes Jahr, keine Ahnung, 6, 7, 8 Milliarden in Richtung Microsoft. Das Geld könnte man auch sinnvoll einsetzen, indem man Open Source einsetzt. Ja? Also ich bin an diesen Themen schon lange, lange dran. Sie haben mich schon immer interessiert, weil ich eben glaube, dass, was wir jetzt sehen, Digitalisierung ist eben mehr als nur, da steht ein Rechner und nicht mehr eine Schreibmaschine, sondern das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir unsere Freizeit gestalten und so weiter und so fort. Und eigentlich ist die Digitalisierung ein ursozialdemokratisches Projekt, auch wenn das viele nicht wissen. Aber wir machen eben Dinge zugänglich, die vorher nicht zugänglich waren. Ja, wir machen Arbeit zugänglich, wir machen Kunst, Kultur, Kommerz, alles machen wir zugänglich. Wir senken die Barrieren ganz extrem und bieten immer mehr Leuten die Möglichkeit, sich zu engagieren, mitzumachen und davon zu profitieren. Also eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt, was aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil wir immer nur auf die kommerzielle Seite gucken und nicht so sehr auf die gesellschaftliche Seite.
Heute wollen wir auch auf diese Frage gucken, was heißt das für die Industrie und auch gerade für die Beschäftigten. Wir als Gewerkschaft und ich sage es mal als IG Metall, unser Anspruch ist natürlich zu sagen, wir wollen es gestalten und nicht sozusagen ertragen. Verhindern ist sowieso illusorisch. Das Ganze hat ja jetzt so einen Schub bekommen, ChatGPT, Copilot, ich sage jetzt mal die Spielereien. Auf einmal haben alle ganz viele tolle Fotos gemacht. Auf einmal konnte man die Rede für Omas 80. Geburtstag mit ganz vollen Zitaten aus den letzten 80 Jahren immer sozusagen ganz schnell hinkriegen. Aber das ist ja, ich sage mal, die Spielerei. Wenn du auf die Industrie guckst und auf die Wettbewerbsfähigkeit, so sagen, wo wären jetzt bei dir die Punkte, wo du sagst, das ist das, was eigentlich der Gamechanger ist, wo wirklich jetzt diese Veränderung sozusagen ganz groß auf uns zukommt?
Also da kommen ja gerade mehrere Sachen noch aufeinander. Also wir haben ja zu einem die generative KI, das ist das, was du beschrieben hast. Wir können eben basierend auf diesem riesen Datenschatz, können wir neue Sachen entwickeln. Das ist das eine. Zum anderen kommen jetzt seit ungefähr einem Jahr, anderthalb, gibt es die sogenannte agentische KI. Das sind jetzt nicht die Leute mit Schlapphüten, sondern das sind eben Software-Produkte, die wir in die Lage versetzen, für uns Dinge zu tun, aber relativ autonom. Das heißt, diese Software geht los, erledigt was für uns und überlegt, während sie das tut, habe ich das auch alles richtig gemacht, fehlt noch etwas, damit ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Und das ist eine wahnsinnige Umwälzung, weil wir auf einmal in der Lage sind, Dinge, die sonst ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin gelöst hat, das kann jetzt ein Agent machen. Und zwar in einer gleichen Qualität und viel, viel schneller. Wir haben Möglichkeit, Systeme autonom zu überwachen. Und zwar nicht immer nur 0-1, sondern alle Zwischenschritte dazwischen. Selbst lernt, Anomalien zu finden und so weiter. Das können wir jetzt alles. Und das ist wahnsinnig. Ich finde es wahnsinnig positiv, weil da sehr viel Arbeit wegfällt, die relativ eintönig ist, repetitiv ist und Zeit frisst.
Dass es sich immer wieder wiederholt und keinen Spaß macht in der Regel.
Also das ist ja immer die Frage der Sichtweise. Mir macht das keinen Spaß. Ich weiß auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die froh sind, wenn sie jeden Tag wissen, was sie zu tun haben und dass sie wissen, sie haben folgende Handgriffe oder Mausklicks, die sie machen müssen und damit sind sie dann auch zufrieden. Das verstehe ich total. Für mich ist das nichts. Ich finde, das sind generelle Hemmnisse, die eigentlich den Tag irgendwie schwieriger machen. Du hast ja immer so diese 80-20-Gewichtung, 80% der Zeit wird aufgefressen von Sachen, die eigentlich irgendwie bläh sind und man will sich aber um diese 20% kümmern und wenn Agenten einen Teil der Aufgaben abnehmen, dann ist das ganz praktisch. Und hinzu kommt etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir durch diese agentische KI kleine Unternehmen in die Lage versetzen, Dinge zu tun, die sie vorher gar nicht konnten.
Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo wir in unserem Telefonat damals schon auch drüber gekommen sind, dass deine These ist sozusagen, dass die Kleinen also wir denken immer an diese Großkonzerne oder diese Tech-Konzerne, aber wenn ich deine These richtig verstanden habe, ist ja gerade die Kleineren können davon besonders gut profitieren, weil sie einfach, weil du sagst, können jetzt Sachen machen, die vorher für sie nicht finanzierbar waren, nicht denkbar waren, weil sie die Ressourcen nicht hatten?
Genau das. Also ein Großkonzern hat schon alle Ressourcen. Die können dann irgendwie ein bisschen Effizienzen heben. So wie jetzt gerade Oracle, die dann einfach mal 30.000 Leute rausgeschmissen haben, gesagt haben, hier, KI hat Schuld, schönen Tag noch. Was ich natürlich eine Frechheit finde bei einem hochprofitablen Konzern. Das gehört sich aber nicht. Da ist auch sicherlich KI nur eine Entschuldigung oder Begründung dafür. Und eigentlich haben die vermutlich in den letzten Jahren eine falsche Beschäftigungspolitik gehabt und haben sie auch, glaube ich, verspekuliert mit einigen KI-Investments. Ja, und jetzt haben sie einfach mal 30.000 Leute vor die Tür gesetzt, was ich völlig absurd finde. Aber in aller Regel haben eben große Konzerne schon jetzt alle Möglichkeiten. Aber kleine Unternehmen, 20 bis 50, die haben nicht in jeder Abteilung Leute im Übermaß sitzen. Und auf einmal können sie aber Strategien entwickeln, recherchieren, sie können Marktbeobachtung machen. All solche Sachen, die sonst echt teuer waren und aufwendig, die kannst du jetzt relativ einfach mit agentischer KI lösen. Dann kannst du eben einem Agenten den Auftrag geben, ich möchte bitte über die Preisentwicklung von 50 meiner Konkurrenzfirmen jeden Morgen informiert werden. Und dann geht der Agent los jede Nacht und sucht sich das zusammen. Das ist alles relativ easy mittlerweile. Ja. Oder Recherche. Ja. Ich habe im Vorfeld auf dem Weg hierhin habe ich noch kurz nachgelesen, was eigentlich die IG Metall Küste so auszeichnet. Und habe da mal ganz kurz über Google Gemini mir ein Dossier anlegen lassen. Das hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Ja.
Wo du früher jemanden hättest gebeten, der hätte gucken müssen, der hätte sozusagen zusammenfassen müssen, der hätte schreiben müssen und der hätte es dir dann irgendwann geschickt und gesagt, okay, kriegst du in 2 Tagen, weil ich muss erstmal das sortieren.
Ja. So, und das sind alles so Sachen, die verändern natürlich die Gemengelage. Ja, man kann als kleine Firma mittlerweile viele Dinge tun, die man sonst nur als große Firma machen konnte. Gleichzeitig stehen sich natürlich große Firmen komplett im Weg mit ihrer überbordenden, selbst auferlegten Compliance-Struktur. Ja, die können eben gar nicht autonome Systeme irgendwo einführen, weil das die Compliance gar nicht erlaubt. Das heißt, die werden ehrlich gesagt ein bisschen langsamer werden und gebremst werden, während die anderen, die Kleinen, geradezu wirklich rasanten Schnellbooten werden können. Was ich total spannend finde, weil ich immer auf der Seite der Kleinen bin.
Und bist du sozusagen jetzt auch in der Verbindung, hast du ja gesagt, eure Firma hat sich weiterentwickelt, Frage auch Verbindung Startups, Digitalisierung in den Bereich Industrie. Wenn du da jetzt in diese Verbindungsstelle guckst sozusagen, was sind so die Sachen, wo du sagst, das läuft schon ganz gut? Und wo sind die Sachen, wo du merkst, da gibt es noch irgendwelche Verbindungsprobleme?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Verbindungsprobleme gibt es eigentlich an jeder Ecke. Weil ich glaube, wir haben in Deutschland irgendwann vergessen, dass wir grundsätzlich immer überlegen müssen, was kommt eigentlich morgen und übermorgen. Ich habe das Gefühl, wir sind in Deutschland sehr zufrieden damit, wenn wir das bewahren, was wir vorgestern hatten. Und das ist so eine Grundstimmung. Ja. Wir reden immer nur darüber, wenn jetzt Elektromobilität kommt, was bedeutet das für Volkswagen? Ja, ist mir eigentlich relativ egal, aber lass uns mal drüber nachdenken, was bedeutet das für was auch immer nach Volkswagen kommt in 5 bis 10 Jahren, was können wir alles an neuen Möglichkeiten entwickeln? Darüber reden wir gar nicht, sondern wir reden darüber, das bedeutet jetzt vermutlich Stellenabbau bei Volkswagen. Wir reden ja nicht darüber, warum das kommt, weil Management wieder mal gepennt hat und die Aktionäre auch gepennt haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir sind immer zu sehr damit beschäftigt zu gucken, wie wir das jetzt irgendwie halten können und nicht, wie wir das jetzt wirklich sinnvoll und cool weiterentwickeln können. Und da sehe ich eben natürlich, wenn es um KI geht. Also wir haben vor 10 Jahren in KI-Firmen investiert und da war die Reaktion in aller Regel, das ist doch alles Birkenkickerei, das kann doch gar nicht funktionieren. Mittlerweile weiß man, das funktioniert. So, und natürlich ist die erste Angriffsfläche ist immer Marketing. Ja, das kannst du natürlich viel leichter irgendwie digitalisieren und auch mit KI unterstützen und schneller machen. Das nächste, was dann ihm kommt, ist alles im HR-Bereich, weil du natürlich ewig viele Bewerbungen hast, die du irgendwie sichten musst. Und das kannst du natürlich vorselektieren. Und dann, was natürlich auch naheliegend ist, ist alles im Finanzbereich. Da hat man in aller Regel einen überbordenden Wasserkopf, weil es hier vor sich mal darum kümmert, dass sein Bereich am besten ausgestattet ist. Das sind eigentlich die zur Wertschöpfung null dazu beitragen, sondern die immer nur allen mit Compliance-Richtlinien auf die Nerven gehen.
Also Controlling ist natürlich auch wesentlich einfacher, wenn ich sozusagen KI losschicke, als wenn ich selber loslaufe.
Ja, so. Und wo wir natürlich schon seit vielen Jahren ganz viele KI-Prozesse haben, ist im Bereich der Fertigung. Auch da sind natürlich über die Agenten noch wieder viel neue Möglichkeiten da, dass also die Systeme viel selbstlernender sind, viel vorausschauender sind und so weiter und so fort.
Aber gibt es denn jetzt in den Firmen, mit denen ihr zu tun habt, gibt es da eher sozusagen, dass sie wirklich sagen, ey, warum wart ihr gestern noch nicht da und kommt, wir wollen viel machen? Oder ist da eher noch so eine Skepsis, dass die drauf gucken und noch gar nicht die Möglichkeiten so sehen, wie du sie jetzt zum Beispiel siehst?
Also in aller Regel Skepsis. Hm. Ja, also auch Skepsis gegenüber Startups generell. Es wird immer erwartet, also in Deutschland hast du aber so diese Startup-Geschichte, ist ja immer, das sind irgendwelche Idioten, die im Wellebad sitzen und Millionen verpulvern. Das ist ja so die deutsche Geschichte, so ist ein Startup. In Wirklichkeit sind das hart arbeitende Menschen, die am Rande der Selbstausbeutung agieren. Und weil sie wissen, sie haben nur Geld für einen Zeitraum X. Und wenn das Geld alle ist, dann ist die Firma vorbei. Das heißt, sie strampeln und treten so schnell, wie sie können, um nach vorne zu kommen. Und die haben keine Zeit für Bällebad. In aller Regel sind das hochausgebildete junge Menschen, die in einem Thema Spezialisten sind und das vorantreiben wollen. Das heißt, aus einer Unternehmenssicht würde ich unbedingt mit solchen Leuten zusammenarbeiten, weil die richtig was bewegen und reißen wollen. Dennoch ist in Unternehmen ganz oft eine Skepsis da und man geht lieber zu denen mit den Fähnchen, also die Softwarehäuser, wo man schon seit 20 Jahren einkauft und immer dasselbe bekommt für irgendeinen überkandidelten Preis. Und meines Erachtens kann man viel, viel mehr Innovationspotenziale heben, wenn man mit Startups arbeitet, als mit etablierten Unternehmen. Mhm. So, und diese Skepsis hast du bei KI natürlich noch viel mehr. Ja. Ja, weil du hast zwei Sachen. Du hast einmal ein Startup, das neu ist, und da hast du eine Technologie, die neu ist. Und da ein Vertrauen hinzubekommen, zu sagen, ah klar, die kennen sich damit aus, das ist extrem schwierig. Und da haben uns die Amerikaner etliches voraus, weil die viel, viel offener sind und sagen, klar, wir testen das mal aus. Wir
kaufen die dann die Startups oder sind die eine Partnerschaft? Oder also jetzt vom alles Holstedt-artig natürlich.
Ja, also auch das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in Deutschland ja eine ganz andere Aktienkultur als in den USA. Wir haben dadurch viel, viel weniger Börsengänge. Wir haben dadurch auch viel, viel weniger Zukäufe von Startups, um den Börsengang zu pushen. Das heißt, wir haben auch keine absurden Bewertungen, wie man das in den USA kennt, sondern hier ist das eben Mittelstand, ganz oft in Familienhand, was ich überhaupt nicht negativ finde. Ne? Also ich beschreibe nur die unterschiedlichen Zustände. Und die tun sich viel, viel schwerer, einfach mal ein Startup zu kaufen, während man in den USA das quasi für die Galerie macht. Ne? Man kauft ein Startup mit 50 Leuten und sagt, wir haben den Markt für XY gekauft und dann steigt der Börsenkurs. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Das hast du in Deutschland eben nicht. Und man tut sich generell schwer damit, mal neue Sachen auszuprobieren. Und wenn, dann baut man das alles in-house auf, um auch ja alles unternehmensadäquat zu machen, damit auch ja keine Friktion entstehen, damit auch ja der Betriebsrat happy ist.
Ja, ich komme gleich nochmal zu dieser Frage Betriebsrat IG Metall. Aber ich habe ein Beispiel vor Augen, wo eine Firma, glaube ich, schon sehr nach vorne blicken gesagt haben, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir mit Digitalisierung und Daten in Zukunft machen wollen, aber irgendwie müssen wir das machen und wir bauen mal einen Bereich auf, ja. Und dann sollen die mal loslegen und dann kam genau, die haben gar nicht, das ist ein sehr, ich sag mal, traditionell organisierter Betrieb. Wenn du um 8.45 Uhr da reinkommst, hörst du nichts, weil alle sozusagen Frühstückspause machen, inklusive Chefetage. Und Termine werden dann auch in der Zeit ausgesetzt sozusagen, was in anderen Firmen ja unvorstellbar wäre. Ne? Aber da hast du wirklich, die haben nachher diesen Bereich rausgenommen und gesagt, wir kommen hier nicht zueinander. Die anderen sind sehr hart getaktet, wissen sozusagen in dem alten System, was seine Bewandtnis hat. Und dass da jetzt welche kommen, die sagen, warum soll ich eigentlich ins Büro kommen und ich will da lieber sozusagen arbeiten, wenn ich gerade irgendwie den Kopf dafür frei habe und nicht, weil das in der Betriebsvereinbarung steht. Das kam nicht zueinander und da haben die gesagt, dann nehmen wir das erstmal raus. Also wir haben schon so eine Kulturfrage, wie man das gut miteinander zusammenbringt. Das ist schon auch eine Frage. Auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass wir diese Chancen viel stärker auch nochmal sozusagen herausstellen müssen. Und die Frage ist ja, ich meine, das beim Transformationsthema, du hast eben so locker gesagt, ich weiß, du hast es ja dann auch mal einkassiert, aber die Frage, mir ist egal, was sozusagen nach Volkswagen kommt. Unser Ansatz ist natürlich, wir wollen diese Veränderung, wir wollen für die Menschen nach vorne raus Perspektiven haben. Die kriegen wir natürlich nicht, wenn wir das Heutige einfach konservieren und sagen, das wird schon die nächsten 50 Jahre da sein. Aber im Moment haben ja viele sozusagen, die sehen, was wegfällt und weniger, was neu kommt. Das ist ein bisschen unser Problem und da müssten wir, glaube ich, nochmal viel stärker auch eine Verbindung hinkriegen.
Aber das ist meines Erachtens ein Perspektivthema, ja, weil wenn wir uns aktuell angucken, wie sich die Weltlage verändert. Ja, wir haben, Volkswagen und Co. haben Elektromobilität mit Ansage verpennt, haben verpennt, was in China passiert, obwohl es alles schriftlich dargelegt wurde und gesagt wurde, so machen wir das. Jetzt wundert man sich in Wolfsburg, dass sie auf einmal keine Verbrenner mehr kaufen in China. Na, Heidewitzke, ja, das hätte ich dir noch vorher erklären können. Das weiß übrigens auch jeder. Ja, wir wundern uns jetzt, dass der Ölpreis steigt, weil Schiffe in der Straße von Hormuz festlegen. Ja, meine Güte, warum machen wir in 2026 noch diesen Quatsch, dass wir irgendwo auf der Welt Energie fördern und dann auf ein Schiff packen und dann um die halbe Welt schieben, um das hierher zu kriegen? Warum sagen wir nicht einfach in Deutschland, also wir haben keine Erdölvorkommen, also lass mal gucken, dass wir möglichst alles mit der Energie machen, die wir vor Ort haben, nämlich Wind und Sonne. Ja, sind wir immer noch nicht so weit. Jetzt kommen wir mit lauter komischen Taschenspielertricks, wie wir den Strom oder den Energiepreis senken können, anstatt das aufzubauen, was wir wirklich kontinuierlich hier haben. Da stehen wir uns selber im Weg. So, was ich sagen will, ist, wir verharren zu sehr im Status quo oder im Status quo davor, also ante, anstatt zu gucken, was wollen wir eigentlich erreichen? Wo wollen wir hin als Deutschland und auch als deutsche Wirtschaft? Und da kann man nicht immer nur diese Sprüche raushauen, wir müssen effizienter werden, mehr Produktivität, irgendwie mehr arbeiten. Das ist alles, sorry.
Es löst die Probleme nicht.
Das sind Sprüche aus der Mottenkiste, ja, sondern wir müssen mal wirklich ein Verständnis davon entwickeln, was wir mit Technologie erreichen können und auch was wir erreichen wollen. Und dann müssen wir da auch gepflegt zusammen hingehen. Und das passiert überhaupt nicht, weil man gar kein Gefühl mehr dafür hat, was es eigentlich Positives geben kann in der Zukunft. Wir haben irgendwann mal, gab es diesen guten deutschen Begriff Technologiefolgekostenabschätzung. Und seit es diesen Begriff gibt, verharren alle in dieser Technologiefolgekostenabschätzung und entwickeln gar keinen Gedanken mehr, was eigentlich passieren kann. Ja, wir wissen, VW baut Autos. Aber wir wissen nicht, was VW in 5 bis 10 Jahren bauen könnte, weil wir gar nicht den Gedanken zulassen, wie sich so ein Konzern transformieren könnte, sondern wir verharren immer. Und das finde ich total schwierig. Und wenn du dann anguckst, was so Leute wie dann der Rheinmetall-Chef von der Woche gesagt haben, wo er verächtlich meinte, die Ukraine, wenn die Drohnen bauen, das ist ja wie mit Lego spielen. Ich denke, Kollege, bei allem Respekt, Rheinmetall ist ein Riesenunternehmen, ganz viele tolle Mitarbeitende, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es wirklich gute deutsche Wertarbeit ist. Aber was die in der Ukraine machen, mit schnell drehenden Innovationszyklen, dass sie permanent innovieren, dass sie eine hohe Taktung haben, ja, und dann Produkte raushauen, die von Woche zu Woche besser werden, das kriegt ein Rheinmetall nicht hin. Und dann verächtlich zu sagen, ah, ist ja nur wie mit Lego. Nee, das ist das, was heutzutage am Markt erfordert wird.
Aber ist das auch die deutsche Arroganz, dass man sich ausgeruht hat in den Managementräumen und gesagt hat, das, was wir haben, ist gut, wir verdienen da unser Geld mit, egal ob Auto, Maschinenbau oder ähnliches. Innovation, also dieses, sagen wir mal, Made in Germany und dass wir sozusagen hier an der Spitze der Bewegung sind, was Technologien, was sozusagen Produkte, Innovationen, Prozesse angeht, da ist ja wenig passiert und jetzt versucht man sozusagen mit Nebelkerzen länger arbeiten, Leute sind zu viel krank, etc. Sozusagen, so wird es gelöst, aber in Wirklichkeit haben wir wir haben Transformation verpennt, wir haben Innovation verpennt und da müsste man eigentlich wieder mehr machen. Das ist ja eigentlich ein Beweis für diese These.
Erinnerst du dich noch an den 80ern, gab es mal dieses Buch Nieten in Nadelstreifen? Ich denke, das ist immer noch ziemlich aktuell. Also wir haben auf der Management-Ebene ein komplettes Versagen, also Management und Aufsichtsrat, die eben daran festhalten, was sie kennen und nicht den Gedanken zulassen, was übermorgen sein könnte. Und das haben wir überall. Ja, also und das zieht sich auch natürlich durch die Politik durch. Auch da wird immer nur darum gerungen, was wir alles bewahren müssen, anstatt sich zu überlegen, was wir alles mehr erschaffen könnten.
Klarer Übergang zur Rolle der IG Metall, weil wir haben 2019 fast über 50.000 Kolleginnen und Kollegen im Sommer vor das Brandenburger Tor geschafft zum Thema Transformation, dass wir gesagt haben, wir sehen diese vielen Themen, die auf uns zukommen und wir wollen es sozusagen gestalten. Wir brauchen sozusagen den ökologischen Wandel, aber der muss auch sozial sein und der muss auch die Leute mitnehmen und denen auch Perspektive geben. Jetzt muss man kritisch festhalten, im Moment wussten wir nicht, dass Corona kommt. Andere Themen, die auch die Geoökonomie hätte vor 10 Jahren jeder einen für Wahnsinn erklärt, was da passiert, sozusagen Geopolitik und Geoökonomie. Aber am Ende des Tages merken wir ja gerade schon auch, dass wir E-Mobilität, Veränderungen im Stahl, erneuerbare Energien, dass wir merken, die für Transformation, für lass uns das mal gestalten, eingetreten sind, ganz stark unter Druck gekommen sind, weil viele Sachen sich in der Wirklichkeit irgendwie nicht so realisiert haben, weil einfach diese Zusage, wir gehen mit, alle können danach profitieren, von Seiten vieler Arbeitgeber und auch von Seiten der Politik nicht eingehalten worden sind. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir in so einen Gestaltungsmoment kommen. Wenn du dir was von der IG Metall wünschen würdest, bist ja hier, sitzt ja auch unter unserem neuen Logo, guckt euch die Fotos nochmal an. Unser Social-Media-Team hat da wieder ordentlich gebastelt. Aber am Ende des Tages, wo würdest du sagen, da hätte ich eine, also jetzt darfst du mal richtig sagen, das wünsche ich mir von der IG Metall zum Thema KI.
Ah ja, gute Frage.
Und denk an unsere Sendezeit. Ne? Also.
Nein, also ich finde ja, dass die KI eben auch für Betriebsräte totale Vorteile bietet. Wenn man das mal ein bisschen nach vorne denkt, es geht ja immer um ein Machtgefüge im Unternehmen. Es geht immer um Zugang zu Wissen, Zugang zu Daten. Und wenn wir die KI richtig einsetzen, dann hat ein Betriebsrat auf einmal ein wahnsinniges Gestaltungstool, weil man einfach mit relativ wenig Aufwand mal kurz den eigenen Betrieb vergleichen kann mit Betrieben, die so sind oder so ähnlich in ganz Europa oder auf der Welt und einfach mal sagen kann, liebes Management, guck mal, was die einen machen, guck mal, was die anderen machen, guck mal, was wir machen. Seht ihr da einen Unterschied? Die wachsen wie Hulle, wir nicht. Warum adaptieren wir da nichts? Man kann sehr schnell auch überlegen, andere Arbeitszeitmodelle von irgendwo zu adaptieren, weil man einfach den Zugriff zu diesen Themen hat. Hat man jetzt auch schon, ist aber viel, viel schwergängiger. Man kann Konzepte erarbeiten mit Hilfe von KI, die vor 5 Jahren so nicht möglich gewesen wären. So, und das heißt, wenn man eine aktive, gestalterische Rolle einnehmen will als Betriebsrat, was ich immer hoffe, ich kenne natürlich auch diese ganzen Storys, wo der Betriebsrat einfach nur Blockierer ist, wo ich als Unternehmer denke, oh Gott, das wäre wirklich eine wunderbare Ausgangssituation für mich, da würde ich ja schreiend weglaufen. Ja.
Es gibt ja auch den Spruch, jeder kriegt den Betriebsrat, den er verdient. Ja, also ja, von daher ist ja auch immer eine Frage, wie gehen wir mit Betriebsräten um auf Arbeitgeberseite.
Ich kenne auch Betriebsräte, die Bock auf Gestaltung haben. Und ich glaube, die haben jetzt eine Riesenchance, weil sie einfach eine gewisse Waffengleichheit hinkriegen im Betrieb. Ja, weil sie eben bislang die ganzen Tools nicht haben, die der CFO oder der CEO hat, das können die sich jetzt selber bauen. Und das finde ich sehr, sehr cool. So, und ich glaube, als IG Metall hat man natürlich, also das weißt du besser als ich, aber ihr habt ja schon eine riesen Transformation von dem klassischen Metallarbeiter hin zu Softwarearchitekten und so weiter. Das habt ihr schon gemacht oder seid ihr mittendrin. Das heißt, für euch ergeben sich ja auch selber als IG Metall viele, viele neue Möglichkeiten der Ansprache von zukünftigen Mitgliedern, von Firmen, die bislang überhaupt nie in der IG Metall verortet waren und so weiter und so fort. Also ich sehe da eher Potenzial. Und wenn man über eine aktive Betriebsratsrolle nachdenkt, dann glaube ich eben, dass man über KI viel, viel mehr gestalten kann als vorher. Und zwar auch selber mit Innovationsansätzen. Und was ich ja immer glaube, was eigentlich passieren müsste, ist, wenn man feststellt, am Unternehmen geht es schlecht und es müssen Leute freigesetzt werden, dann sollte man überlegen, warum gründen die eigentlich eine neue Firma? Die werden ja nicht freigestellt, weil sie doof sind oder überflüssig, sondern sie werden freigestellt, weil die Unternehmenskennzahlen das nicht mehr zulassen, diese Menschen noch zu halten. So, und anstatt zu sagen, du bist perspektivlos mit 45, kann man aber sagen, lass uns mal überlegen, wie man gestalterisch ein neues Unternehmen hinbauen kann, was diese Leute mit Leben füllen und wo man eben neue Produkte entwickelt.
Also du sagst sozusagen die Frage von KI schafft einfach mehr Möglichkeiten, mehr Waffengleichheit und aber auch Perspektiven, wenn man sie in solchen Momenten dann sozusagen zur Verfügung stellt, einsetzt und dafür sozusagen neue Business Case, sagt man, glaube ich, im Manager.
Ich glaube ja, dass jeder Arbeitsplatzabbau eigentlich dazu führen müsste, dass viele neue Gründungen passieren. Damit die Leute eben nicht auf der Straße sitzen, damit die Leute nicht perspektivlos sind, sondern damit man sagt, so, wir haben hier super ausgebildetes Personal, die haben jetzt gerade nichts zu tun, also bauen wir eine neue Firma. Es gibt genügend Konzepte, was man machen muss. Es gibt auch genügend Kapital übrigens, ja, das muss man beschaffen, klar. Aber warum nicht? Und warum sollte nicht die IG Metall sagen, wir helfen bei der Ausgründung und wir bauen viele bunte Startups? Warum nicht?
Du hattest mir mal vor ein paar Monaten eine WhatsApp geschickt, so im Nico-Style, nach dem Motto, hier, lad dir das runter, guck dir das an und frag dich, was heißt das dann eigentlich für die Softwareentwickler? Weil das war so ein Programm, wo du einfach dir das runterlädst und sagst, bau mal eine Homepage, Daniel Friedrich, und zu allem, was du im Internet findest. Und dann hat er das auch gemacht. Also habe ich natürlich alles auf meinem Privatrechner gemacht, sodass es auch vernünftig funktioniert hat. Aber da ist ja schon die Frage, wer ist eigentlich in Zukunft noch sozusagen, also wir haben in Zukunft, mein Gefühl, bei digitalen Sachen ganz oft nur noch diese Expertenebene, die drauf guckt, ob das sozusagen noch so stimmt. Und diese Junior-Seite, also dass man sich dahin entwickelt nach der Ausbildung, auch nach der Hochschule oder sonstiges. Und dann werde ich irgendwann mal Senior. Dieser Teil wird immer dünner, wird immer schwieriger. Aber wie soll das eigentlich funktionieren? Also wo soll der Experte herkommen, wenn der das nie von der Pike auf lernt?
Ja, das ist eine der Kernfragen, vor denen wir gerade stehen. Wenn man nie knietief im Dreck gestanden hat, hat man denn wirklich später irgendwann das Wissen, wie man das im Dreck wieder rauskommt? Also, wir haben alle, also ich jedenfalls, haben alle irgendwelche Nächte durchgearbeitet und irgendeinen Kram erledigt, den der Chef unbedingt nur dringend haben musste und so weiter und so fort. Und das hat uns geprägt, positiv oder negativ, keine Ahnung. Ja, so. Aber das ist jetzt anders. Ich glaube, wir werden ganz oft eher zu Orchestrierern, die in der Lage sind, Werkzeuge zu benutzen. Vielleicht gibt es auch eine Analogie noch aus der Fabrikhalle. Ja? Früher haben die Leute auch alles durch die Gegend getragen und mit eigener physischer Kraft bewegt. Und mittlerweile drückt man Knöpfe und dann passieren diese Sachen. Das haben wir jetzt eben auch in Büros. Für die Softwareentwicklung ist das ein wahnsinniger Umbruch. Anthropic, also die KI hinter Cloud bauen, das LLM. Die sagen, dass mittlerweile 90% des Codes, der geschrieben wird, eben nicht mehr geschrieben wird von Menschen, sondern von der Maschine. Ja. So.
Ich meine, da gab es ja schon auch mal so eine Entwicklung, dass man sagt, man hat solches Codeschreiben ja einfach extern eingekauft, teilweise in Indien oder wo auch immer. Ja, auch das findet ja gar nicht mehr statt.
Ja, das ist, also, wenn du das mal ganz dir deutlich vor Augen führst, wir hatten eine Sache, die eine extreme Verknappung war. Softwareentwickler können immer noch viel Geld verdienen, weil es nicht genügend gibt. Ja, in Hamburg, ich werde seit 25 Jahren immer gefragt, wie ich Entwickler kenne. Ja, das hat es aufgehört. Warum? Weil es jetzt eben genügend Tools gibt wie Google Anti-Gravity, Cloud Code und so weiter, mit denen man Code selber bauen kann. Man braucht eine gewisse technische Expertise, aber man kann Code on Demand erstellen. Software on Demand. Lass das mal wirken. Ja? Software on Demand. Wir haben eine Sache, die sonst immer knapp war, haben wir auf einmal im Überfluss vorhanden für gar kein Geld. Ja, ich baue seit Anfang des Jahres wieder Softwareprodukte und meine Frau sagt jetzt mir, du nimmst Entwicklern die Arbeit weg. Und dann sage ich, nee, eigentlich nicht, weil ich hätte gar nicht das Geld gehabt, einen Entwickler zu finanzieren.
So ähnlich wie damals mit diesen Tauschbörsen, wo gesagt worden ist, die ganzen Songs, was heißt das alles, wo du sagst, aber Entschuldigung, es hätte sich ja nie jemand irgendwie 50.000 Titel gekauft, weil er gar nicht die Kohle dafür hätte. Genau. Der hat sie nur bekommen, weil irgendeiner gesagt hat, hier, ich habe hier drei Festplatten. Also auch ich nicht, natürlich kenne nur jemanden, der jemanden kennt und kann er sich melden. Aber so hörte ich das damals, soll das gewesen sein. Also so ein bisschen der Punkt, also es ist schon eine Verdrängung da, aber die ist nicht so radikal, weil die einzelnen Firmen es gar nicht gemacht haben. Also das, was du am Anfang gesagt hast, dass die kleinen Firmen mehr Möglichkeiten haben. Das ist das Beispiel dafür, dass du als kleine Firma ja auch auf einmal sagst, ich mache wieder was, hätte ich vorher nie gemacht.
Und für Entwickler, Junior und Senior, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Ein Senior, der hat auf einmal die Möglichkeit, mit Software-Tools eine irre Produktivität hinzubekommen und wahrscheinlich eine super Qualität, weil er weiß, wie das alles geht. Ein Junior, der vermutlich mehr Zeit hat, mehr Spieltrieb hat, der kann auf einmal viel, viel mehr Sachen parallel ausprobieren, wo wahrscheinlich der, in Anführungsstrichen, alte Sack gar nicht mehr hinterherkommt, hat der Junge auf einmal die Fülle von Möglichkeiten. Ja, und zwar alles für ein Apple und ein Ei. Ja, also es kostet eben 100, 200 Euro im Monat und dann kann so ein Junior coden, bis der
Rechtsrent.
Ja, so. Und Das ist schon wahnsinnig. Und die Frage ist noch gar nicht so zu Ende diskutiert, ob man das eigentlich gar keine Junioren mehr braucht oder ob nicht eigentlich die Junioren sich jetzt gleich anders entwickeln und eben einen anderen Pfad nehmen als früher. Weil du hast ja sicherlich auch in den Ausbildungsbetrieben, in den Phasen der industriellen Entwicklung ja auch immer Sprünge gehabt, dass man auf einmal irgendeinen Bereich nicht mehr brauchte, weil der weg war. Und dann haben die sich eben in einen anderen Pfad entwickelt. Und so wird es in der Softwareentwicklung auch sein. Aber völlig klar ist, dass die Menschen immer weniger Code schreiben werden. Weil du auf einmal, also wir haben eine wahnsinnig gestiegene Komplexität in den letzten 10 Jahren. Und da bist du schon als Mensch kaum hinterhergekommen, alles zu lesen, zu verarbeiten und so weiter. Jetzt haben wir auf einmal Tools, um dieser Komplexität wieder gerecht zu werden. Und diese Tools sind so halbkomplex. Ja, und das kriegen wir wieder besser hin. Das heißt, für uns Menschen ist es eigentlich viel besser geworden, weil wir das wieder viel besser in den Griff bekommen haben.
Und für die Firmen muss es ja so sein, dass sie ihre KI, also gibt es ja auch ein paar Firmen, mit denen wir im Kontakt, da merke ich gerade, dass die sagen, wir versuchen einfach mal viel aus. Also kluge Firmen anscheinend sagen, wir rollen KI weit aus in die Belegschaften. Jeder kann mal ausprobieren, machen und tun. Und wir haben welche, die da drüber gucken und sagen, so machen wir als IG Metall das auch. Und sagen, okay, und was haben wir jetzt irgendwo gemacht? Du hast von Agenten geredet. Und sagst, kann man da, was irgendeiner mal ausprobiert hat, sagen, okay, das macht Sinn, das für alle zu skalieren. Da kann das alle ansinnen. Und dann ist natürlich sowohl bei der IG Metall als auch bei den Firmen draußen wahrscheinlich ja die Kunst, dass die KI nur auf die Bereiche zugreift, die ja wirklich am Ende des Tages auch die relevanten sind. Also wir haben ja hier in Hamburg einen großen Flugzeugbauer und wenn dann irgendwo jemand fragt, wie dieses Ersatzteil am besten eingebaut werden sollte, dann sollte der ja auch am besten nur aus der KI eine Antwort kriegen, die auch Airbus intern sozusagen das richtig ist und nicht, weil wir zweimal irgendwo witzigerweise auch was über Ersatzteile bei Airbus geschrieben haben und sagen, kannst du einbauen, wie du willst, ob so das Ding fliegt. Also das wird ja die Kunst sein, auch die Intelligenz so zu steuern, dass es wirklich verlässlich ist, oder?
Ja, aber da sind wir jetzt auch schon weiter als vor 2 Jahren, wo jeder einfach irgendein Excel-Sheet hochgeladen hat über ChatGPT und gesagt hat, basteln wir was draus. Also mittlerweile wissen wir zum einen, also wissen große Unternehmen, dass sie eigene LLMs brauchen, die eben nicht irgendwo in den USA laufen. Mittlerweile gibt es auch genügend Open-Source-LLMs, die man einsetzen kann. Das Thema ist mehr oder weniger geklärt. Was viel, viel spannender geworden ist, dass wir verstanden haben, wie diese Large Language Models arbeiten und wie man den quasi Kontext zur Seite stellt, dass sie eben nicht anfangen, über Ersatzteile zu halluzinieren, sondern dass sie direkt wissen, wo sie nachgucken müssen. Ja, so, und das ist eine Sache, die haben wir jetzt auch in den letzten 1-2 Jahren in den Griff gekriegt. Das heißt, man kann mittlerweile eigentlich relativ sinnvoll Systeme bauen, die sich direkt an den Korpus andocken, an die IG Metall Pflichtlektüre und das alles rausparsen können oder die eben an Ersatzteilkatalog sich andocken und so weiter. Das ist mittlerweile alles relativ easy. Und wenn du dir anguckst, was in den letzten Monaten passiert ist mit OpenClaw, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, da hat einen KI-Agenten veröffentlicht, den sich jeder runterladen kann. Das ist in China durch die Decke gegangen. Und mit diesem Dings kannst du quasi deinen Alltag mit Workflows, sogenannten Skills, sehr, sehr einfach in den Griff kriegen, was auch in vielen Unternehmen mittlerweile eingesetzt wird, weil es Open Source ist und das relativ leicht anpassen kannst. Und da haben wir jetzt eine Fülle von Tools, die auf Unternehmen zukommen, sowohl von den großen, also Microsoft Copilot und so, was immer noch relativ unbenutzbar ist, bis hin zu vielen kleinen Anbietern, die sehr spezielle Lösungen für die Nische entwickeln. Und daraus können sich Unternehmen sehr einfach eigentlich einen Baukasten zusammenstellen. Und ich glaube, das Spannende ist, zu unterscheiden zwischen dieser generativen KI, wo irgendjemand so ein Chat-Window bekommt und sagen muss, gib mir mal bitte das Ersatzteil XY, und KI-Agenten, die automatisch im Prozess angedockt werden und feststellen, da fehlt eine Information und dann selber losgehen und diese holen. Ja? Also, dass man nicht mehr den Leuten sagt, ihr müsst jetzt irgendwie 3 Seiten lange Prompts auswendig lernen, damit ihr euren Alltag gestalten könnt. Das ist ja völlig absurd. Diese ganze dieses Prompt Engineering, was vor 1,5 Jahren mal aufkam, darüber redet ja auch keiner mehr.
Prompts sind diese Befehle, genau, die man so sagen, da sehr detailliert eingehen
muss.
Stell
dir mal vor, du bist ein IG Metall-Funktionär.
Du bist IG Metall-Bezirksleiter, hast keine Ahnung, sollst immer wieder was Intelligentes sagen.
Genau,
und
genau.
Beantworte folgende Frage.
Da raucht ja jede ja. KI-Arbeit.
Das ist die Master-Aufgabe, glaube ich. Nochmal mit dem Blick, drei Fragen habe ich noch. Eine, wenn du sagst, für die Industrie sozusagen, für unsere Unternehmen, was wären deine Punkte, wo du sagst, da muss KI wirklich jetzt nach vorne gut eingesetzt werden, damit uns das weiterbringt? Kannst du das zuspitzen?
Also ich würde zum einen die gesamten administrativen Abläufe durch KI straffer ziehen. Jedes Unternehmen beklagt sich immer über irgendwelche Protokollierungspflichten und dann wird irgendwas verteufelt. Also hatten wir ja rauf und runter beim Lieferkettengesetz und so. Und ich mir denke, ist das wirklich euer Problem? Steht da jemand mit dem Stift und schreibt das auf? Nee, dafür gibt es KI-Agenten. Punkt. Ja, alles das, was dokumentiert werden muss, das kann die KI. Wunderbar. Und zwar in jeder Einzelheit designlos. Aber auch die Auswertung kann die KI machen. Da würde ich das sofort einsetzen. Und dann möchte ich auch nicht mehr dieses Gejammer mehr anhören, dass man irgendwas dokumentieren muss. Das kann alles automatisch passieren. Genauso wie natürlich alles im HR-Bereich. Also,
das hattest du eben schon nochmal gesagt, sozusagen die Frage. Siehst du denn auch sozusagen bei technologischen Entwicklungen, so wo du sagst, das wäre so ein Produkt, das müsste man doch eigentlich in Deutschland bauen oder ähnliches? Ich will dir jetzt auch nichts aufdrängen.
Nee, also was ich für Unternehmen total spannend finde, ist, dass du eben mittlerweile mit sogenannten Digital Twins viel, viel mehr machen kannst, dass du also quasi ein Abbild deiner Fabrik dahinstellst und dann durchmodellieren kannst, was passiert eigentlich, wenn wir folgende Sachen verändern, ja, bevor du sie veränderst. Das ist eine wahnsinnige Sache, die immer einfacher geworden ist. Wir arbeiten gerade mit einem Startup zusammen, die wirklich quasi ein Modell haben von deinem Gebäude und dann sehr schnell, wenn du eine Wand ausnehmen willst, kannst du das eben alles in der Software schon einfach durchmachen. Sensationell. Aber was ich wirklich spannend finde, ist generell, es gibt nicht diesen einen Schritt, den du machen musst, sondern es ist eine Kette von vielen, vielen Dingen. Und ich glaube, die Industrie muss sich vor allen Dingen auf den Weg machen dahin.
Das ist eine Mindset-Frage?
Ja, natürlich. Ja, und das ist auch, also ich habe ganz oft das Gefühl, und ein CEO sagt, so, Freunde der Sonne, wir machen jetzt mit KI. Und dann legt irgendwo einer den Schalter um und sagt, wir haben jetzt Copilot angeworfen. Und dann sagen alle, klasse, wir haben KI und legen sich wieder hin. Und damit ist überhaupt nichts gelöst. Ich will jetzt hier gar nicht Copilot so sehr dissen, aber das ist so ein Mindset. Ja, das ist irgendwie, es wird von uns erfordert, also machen wir das. Aber es ist überhaupt nichts gelöst dadurch. Es ist auch überhaupt niemand mitgenommen worden. Es ist die Belegschaft nicht mitgenommen worden. Man hat keine Workshops gemacht, keine Hackathons oder irgendwas. Man kann ja auch einfach mal sagen, wir stellen interdisziplinär aus den unterschiedlichsten Bereichen Leute zusammen für 2-3 Stunden und machen mal einen Hackathon und bauen mit irgendwelchen Vibe-Coding-Tools mal irgendwelche Produkte. Ja? In den USA hat ein Unternehmen mit 65 Leuten gesagt, wir brauchen kein Salesforce mehr, weil sie Salesforce selber gebaut haben. Warum macht man sowas nicht? Warum sagt man immer, wir müssen bei den etablierten Anbietern kaufen? Wenn du immer nur dasselbe machst, dann veränderst du nichts. Und wenn du als Unternehmer aber nach vorne kommen willst, dann musst du Dinge verändern. Anders geht das nicht.
Gibt es irgendwas bei KI, was dir Angst macht? Ich glaube, die Antwort zu kennen, aber vielleicht...
Also, natürlich. Ja, ich meine, es hat gerade Anfang der Woche hat Anthropic, also die Macher hinter Claude, die gerade ja eine Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Kriegsministerium, wie das jetzt heißt, hatten, weil sie gesagt haben, es gibt rote Linien und wenn ihr die überschreitet, dann dürft ihr unser System nicht einsetzen. Und das fand ja Trump und Hexheath nicht so witzig. Die haben jetzt gerade mal die Kollegen alle eingeladen zum Roundtable und haben gesagt, wir haben jetzt hier was fertig. Das Ding ist wirklich bedrohlich und das kann eigentlich sämtliche Softwarelücken, die es gerade gibt, sofort knacken. Lass uns mal was tun. So, und wenn die das flaggen, das ist natürlich, hat immer auch ein bisschen was mit Marketing zu tun, ja, wenn man sich hinstellt und sagt, oh, wir haben das wichtigste, größte, fetteste.
Das ist so wie mit Ryanair, der nie was, immer in der Zeitung ist, nie was macht, aber alle sagen, das sind die billigsten.
Ja, genau.
Und in Wirklichkeit sehr teuer.
So, und da ist natürlich ein bisschen was dahinter, aber die Dinger werden eben verdammt mächtig. Ja? So, und wenn du überlegst, dass gerade aktuell sehr viel über Quantum Computing gesprochen wird, dass mittlerweile viele große Anbieter sagen, ab ungefähr 2029 sind all unsere Passwörter knackbar, weil dann Quantumcomputer verfügbar sind, die eben diese Sicherheitsmechanismen knacken können. Und gleichzeitig jetzt schon die KI so weit ist, dass sie sagt, wir können jetzt Sicherheitslücken sehr, sehr stark ausspüren. Dann merkst du, dass wir parallel zwei Software-Systeme entwickeln, die so unfassbar mächtig sind, wie wir uns das vor 10 Jahren nicht vorstellen konnten. So, und dann müssen wir als Menschen erstmal kognitiv hinterherkommen. Und was mir dabei Angst macht, ist, dass natürlich vor allen Dingen die Leute wie Trump und Co. sich eben überhaupt gar keine Gedanken machen um irgendeine ethische Komponente von KI-Entwicklung. Und wir sind in Europa mit dem EU AI Act, haben wir versucht, eine Regulierung hinzubekommen. Und wir sind auch mit unserem mit der DSGVO, was ja auch alle kritisieren, haben wir auch eine Regelung. Ja? Also wir sind da schon eigentlich halb gut, ja, aber wir müssen viel, viel mehr über diese ethische Komponente nachdenken und auch sinnvolle Regulierungsmaßnahmen finden, damit wir das Ganze halbwegs einhegen können. Weil die Amis und die Chinesen, die machen munter weiter. Und das macht mir schon eine gewisse Sorge.
Wir haben jetzt demnächst KI wieder bei der IG Metall auf der Tagesordnung in Frankfurt, auf der ganz oben. Und wenn ich jetzt einen Wunsch von dir mitnehmen dürfte, wo ich sage, das hat sich hier mein Podcast-Gast gewünscht, das sollten wir so machen. Hast du einen Wunsch, wo du sagst, da soll die IG Metall nochmal den Finger in die Wunde legen oder das ganz nach vorne treiben?
Ich würde als IG Metall wirklich gucken, dass ich das gesamte Unternehmen auf Unternehmen, die ganze Organisation, einmal in Richtung KI-Schule und überlege, was kann ich damit erreichen für zukünftige Tarifauseinandersetzungen, für Streiks, wie kann ich Betriebsräte damit aufmunitionieren und das mal wirklich als Booster nehmen für die eigene Arbeit und nicht irgendwie als Gefahr, Bedrohung, möglicher Arbeitsplatzabbau, sondern wirklich um das Ding zu nehmen, um euch auf den nächsten Level zu pusten, was die Organisationsfähigkeit der Organisation angeht.
Vielen Dank, Nico, dass du da warst. Spannende Einblicke von jemandem, der nicht tagtäglich bei uns ist, aber man hat schon gemerkt, nah ja auch an uns ist, ne, in der Frage von, dass wir irgendwie alle dazu gucken, dass diese Gesellschaft besser wird, mit unterschiedlichen Hintergründen manchmal, aber gut ist es ja, wenn es da eine gemeinsame Basis gibt. An alle draußen vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund und munter und sagt uns doch auch in den Kommentaren Fragen, Anregungen oder auch, wo ihr schon sagt, da ist KI gut unterwegs. Bis dann, bleibt gesund und munter. Tschüss.
Tschüss.